Science Goes Podcast. Ideen und Tipps für alle, die über Wissenschaft podcasten. Mit Christiane Zwick. In der Welt der Wissenschaftspodcasts fällt eins sofort auf. Die meisten sind Interviewformate. Ist das Zufall oder wird die Frage des Podcast-Konzepts zu schnell mit klar, ein Interview, was sonst, beantwortet? Ich bin Christiane Zwick und bei Science Goes Podcasts stelle ich in gewissen Abständen auch Podcast-Formate vor. Etwa die Reportage, den Storytelling-Podcast, die Wissenssnacks oder den Reflexionspodcast. Heute geht es um das Streitgespräch, um richtig Beef vom Weltethos-Institut an der Uni Tübingen. Der Philosoph und Podcaster Bernd Villhauer moderiert die Streitgespräche. Schön, dass Sie heute hier sind, Herr Villhauer. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Eine Frage drängt sich auf. Streiten Sie gerne?
Kommt drauf an, mit wem. Es gibt Leute, mit denen kann man wunderbar streiten, weil man weiß, der Respekt ist da, man mag sich und dann kann man auch mal richtig aufdrehen. Es gibt andere, da merkt man, jedes kleine Wort in die falsche Richtung führt schon zu Brüchen. Also ich streite, ja, immer mal wieder und auch immer mal wieder gerne, aber es muss mit den richtigen Personen sein.
Richtig Beef ist ein Podcast für Streitgespräche über ethische Fragen. Der Podcast wird vom Weltethos-Institut Tübingen produziert. Das Cover zeigt zwei Stierköpfe, die Hörner gesenkt. Das wirkt schon sehr animalisch emotional.
Ja, genau. Also wir haben natürlich viel darüber diskutiert, wie kann man sowas visualisieren, wie bringt man das in die Arena. Eigentlich wollten wir nochmal klar machen, es wird schon sehr viel polarisiert, es wird sehr viel aufeinander gehetzt und wir wollen einen Gegenakzent setzen. Aber wir wissen auch, die Leute lieben so ein bisschen Kontroversen, nicht? Also es muss schon A und B oder hell und dunkel oder Plus und Minus geben, sonst wird's langweilig. Das heißt, wir wollten eine gute Balance finden. Auf der einen Seite tritt es so ein bisschen wie ein Ringkampf auf, ja, und ein Stierkampf zwischen zwei Stieren, ja. Aber auf der anderen Seite zeigen wir im Format ziemlich schnell, es geht hier nicht nur darum, den anderen niederzumachen oder zu gewinnen, ja, sondern es geht um mehr.
Auf einer Skala von 1 bis 100. 1 ist, naja, kühl, 100 ist heiß. Wie heiß wird gestritten?
Uiuiui, das kommt aufs Thema an und auf die Leute, aber ich glaube schon, dass wir versuchen, sagen wir mal, zwischen 50 und 60 uns zu bewegen. Also irgendwie so in der Mitte zu bleiben, nicht zu kühl, nicht zu sachlich, nicht nur sachlich, aber wirklich auch nicht aufgeregt oder aggressiv. Ich finde ja, man kann sachlich sehr hart sein und sehr klar sein und trotzdem im Ton und in der Beziehung zum anderen Menschen sehr freundlich. Nicht? Ich kann den Leuten sagen, ich respektiere dich, ich finde es schön, mit dir reden zu können, ich finde es ganz spannend, du bist ein toller Mensch, aber hier hast du mal einfach völligen Blödsinn geredet, aus folgenden Gründen, erstens, zweitens, drittens. Ja, das geht, man muss es nur gut vermitteln.
Mhm. Ja, da sitzen also zwei Personen mit unterschiedlichen Positionen im Studio und die setzen sich zum Thema auseinander. Das ist schon mehr als eben ein Gespräch über, wie in vielen Wissenschaftspodcasts. Auf der anderen Seite, respektvoller Streit. Findet der statt? Ist das nicht einfach eine Diskussion?
Ja, gute Frage. Ich glaube, es hat immer Elemente einer Diskussion, aber tatsächlich muss man den anderen Menschen auch wahrnehmen. Also es geht zum einen um die Themenebene. Wir wollen Informationen geben. Das ist auf jeden Fall noch ein Podcast, der sich um sachliche Themen dreht. Wir haben zum Beispiel die Frage der Transformation im Verkehrswesen, wir haben die Frage der Energiewende, wir haben die Frage der Steuergerechtigkeit. Das sind alles Themen, die wir diskutiert haben. Das heißt, es soll thematisch gut sein, die Menschen sollen etwas lernen, erfahren, eingeführt werden. Es gibt aber immer auch die persönliche Ebene. Ich lerne jemanden kennen, der sich seit langer Zeit damit beschäftigt und der oder die einen speziellen Zugang hat. Ja? Diese Neugier auf Menschen, die spielt eine ganz große Rolle. Und ich glaube, das macht den Podcast auch so besonders. Es ist nicht nur ein Streitgespräch oder eine Diskussion, es ist eine Begegnung von Menschen.
Die dann auf eine etwas andere Weise zusammentreffen. Das fordert ja auch ein bisschen so ein Streitgespräch. Da haben Sie bestimmt ein bisschen was zu tun in der Moderation, oder?
Ja, ich bin danach manchmal ganz schön fertig und brauche dann erstmal eine Cola oder so. Und ich merke auch, dass es die Leute mitnimmt. Und zwar gar nicht so sehr, weil ich sie irgendwie hart angehe oder sowas. Ich bin jetzt keiner wie, was weiß ich, kein Lanz oder sowas, der dann immer noch nachhakt. So, jetzt sagen Sie doch mal die Zahl, verdammt nochmal. Jetzt muss das aber kommen und so, ja. Sondern ich versuche da schon einladen und freundlich zu sein. Aber allein sich selbst so ein bisschen zu kontrollieren und nicht jede Möglichkeit wahrzunehmen, so den anderen jetzt mal hier irgendwie fertig zu machen oder so, das ist für manche Leute wirklich anstrengend. Wir merken auch, glaube ich, dass die öffentlichen Debatten immer stärker in diese Richtung gehen, Punkte machen, sich gut darstellen, ja, also ganz schnell die Schwachstellen des Gegners finden, eben überhaupt einen Gegner definieren, ja, und das nicht zu tun, und das machen wir, indem wir am Anfang so ein paar Regeln festlegen, um die wir bitten, das nicht zu tun, ist manchmal wirklich anstrengend. Das nimmt die Leute mit.
Ich hätte ja eigentlich eher vermutet, dass eben, weil es ja eine wissenschaftliche Community ist, dass alle sehr respektvoll miteinander sind und es eigentlich gar nicht so sehr auf Touren kommt und dass da der Streit manchmal eher auf der Strecke bleibt. Jetzt sagen Sie, doch, da geht was ab.
Da geht wirklich was ab. Also es ist ja so, dass wir jetzt nicht so rein theoretische wissenschaftliche Probleme nur diskutieren. Also es geht jetzt nicht um Feinheiten in der byzantinischen Malerei des irgendwie 9. Jahrhunderts oder sowas, was natürlich sicher auch ein tolles Thema ist, ja. Aber sondern es geht um Dinge, die im Augenblick auch im politischen Gespräch eine große Rolle spielen. Also Steuergerechtigkeit hatten wir zuletzt, ja. Das polarisiert schon, das bewegt die Leute. Wir zahlen alle Steuern, wir sind alle irgendwie Meinungsträger, ja. Wir haben da Meinungen dazu. Sind die zu hoch, zu niedrig, werden die falsch verwendet und so. Das heißt, es sind wissenschaftliche Diskussionen, ja, auch sachliche Diskussionen, die aber fokussiert sind auf Themen, die wirklich auch Emotionen triggern und die Menschen irgendwie ein bisschen aufbringen. Und es prägt auch die Menschen, die bei uns diskutieren, also die Fachleute, die Fachmänner, Fachfrauen, die da sind, die sind natürlich auch Teil so einer Community, die eine ganz bestimmte Werte und Vorstellungen hat.
Ja, und die dann auch herausgefordert wird. Also da heißt es ja nicht quasi einen Vortrag abliefern oder eben nur ein Argument an das andere in gewisser Gemächlichkeit bringen, sondern eben auch auf Tempo zu gehen, oder?
Ja, ein gewisses Tempo und auch eine gewisse Kürze. Also was wir normalerweise erleben, sind ja serielle Monologe. Ja, also ich warte höflicherweise, bis ich wieder dran bin, dann kommt mein Monologbeitrag und dann wartet er nur so. Also dieses Hin und Her, was dann gerne mal länger geht. Aber ein echter Dialog heißt, dass ich in dieses Gespräch reingehe und nicht so ganz genau weiß, wie ich wieder rauskommen werde. Das ist, glaube ich, das Geheimnis eines echten Gesprächs. Es könnte nämlich passieren, und es ist bei uns auch in den Podcasts schon passiert, dass einer sagt, verflixt, da haben Sie ein gutes Argument gemacht. Da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Lassen Sie mich mal nachdenken. Ja, sowas. Und ich finde, das ist der Zauber von echten Gesprächen. Ja? Wenn beide, sag mal, so zwei Blöcke nebeneinander stehen und die sind nach dem Gespräch die gleichen Blöcke wie vorher, dann bringt das nicht so wahnsinnig viel.
Haben Sie da gerade ein Beispiel?
Also ich habe zum Beispiel mal eine Szene erlebt, da ging es um Verkehrspolitik und da hat tatsächlich dann der eine Diskutant, sage ich jetzt einfach mal, gesagt, ja, ich verstehe das vollkommen, was Sie meinen und tatsächlich, ich glaube, mit dem Automobilverkehr und der war eigentlich ein Vertreter des Individualverkehrs und auch des Verbrenners, ja, da sind wir tatsächlich in eine Sackgasse geraten. Wir müssen da an bestimmten Punkten zurückrudern, wir müssen bestimmte neue Perspektiven suchen, ja. Da merkte man ganz deutlich, na, der war jetzt nicht nur Vertreter seiner Lobby oder seiner Gruppe, sondern der hat einfach mal selbst nachgedacht, der kam selbst auf die Idee, Mensch, da gibt's aber tatsächlich Probleme, ja. Also sowas finde ich sehr beglückend, auch als Moderator gefällt einem das dann, wenn man das geschafft hat.
Was denken Sie, wie ist das bei den HörerInnen? Folgen die dann quasi der Seite, die, naja, am präsentesten war und vielleicht auch mit ein paar Punkten mehr rausgegangen ist?
Also, wenn ich die Reaktion mir ansehe, ne, die ganzen Meinungen, die dann kommen und was wir dann so an zugeschickt bekommen, auch an Mails oder an anderem, dann habe ich den Eindruck, die finden das sehr, sehr gut, dass wir versuchen, beide gleichermaßen zum Wort kommen zu lassen. Also das gefällt den Leuten, dass wir nicht von Anfang an sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen und jetzt führen wir das mal vor, sondern wir gehen erstmal in die Runde und sagen, beide Positionen müssen ernst genommen werden. Hört euch das mal an, es ist beides interessant und das wird auch sehr wertgeschätzt. Natürlich gibt es immer eine Fan-Crowd auf der Seite und auf der Seite, ja, und die schreiben dann nur, oh wie doof und wusste ich doch, dass der das nicht weiß und irgendwie sowas, klar. Aber ich würde mal schätzen, wenn ich es quantifizieren müsste, das ist vielleicht ein Viertel der Leute, die dann Reaktionen bringen. Drei Viertel sagen, nee, toll, dass die beide ausreden konnten. Ich fand auf beiden Seiten gute Argumente. Ich neige mehr zu der Seite, aber ich fand beides interessant und plausibel. Also das sind sehr, sehr oft die Reaktionen.
Sie haben ja ein paar 10.000 HörerInnen. Das ist schon ziemlich klasse. Also lässt sich da schon ablesen, dass es nicht nur ein Interesse gibt, sondern auch ein Gewinn.
Ja, es gibt aus meiner Sicht wirklich einen Gewinn, das könnte man sagen, ist ein politischer Gewinn. Also was wir im Augenblick in unserer Gesellschaft ja erleben, ist, dass die Menschen immer unfähiger werden, wirklich miteinander zu sprechen. Also ernsthafte Gespräche, wo ich mich auf den anderen einlasse, wo ich mir Argumente anhöre und vielleicht auch Positionen mal kritisch überprüfe, warum auch selbstkritisch überprüfe, die werden, habe ich den Eindruck, schon eher seltener im Augenblick. Es gibt aber ein großes Bedürfnis danach. Es gibt eine große Sehnsucht nach einem echten Gespräch, aber irgendwie haben viele Menschen das Gefühl, sie können es kaum noch führen. Ja? Und wenn wir ihnen jetzt zeigen, das ist möglich, ja, das kann man machen, das ist nicht übermenschlich, ja, einfach mal sich aufeinander einzulassen, mit einer gewissen Freundlichkeit und Gelassenheit sich die Dinge anzuschauen. Das ist wichtig. Aber dafür gibt es bestimmte Voraussetzungen. Ein Punkt ist zum Beispiel, präsentieren Sie keine Pakete, sage ich mal. Also wenn Sie Informationen und Einschätzungen, Interpretationen geben, dann neigen manche dazu, so das als Gesamtpaket zu präsentieren. Das heißt, ich habe die Haltung und die und die und die, das gehört alles zusammen und das werfe ich euch jetzt mal entgegen. Das kann sehr gefährlich werden, weil dann müssen Sie entweder das Paket insgesamt ablehnen oder dem zustimmen. Wenn Sie das in einzelne Argumente auflösen, also zum Beispiel sagen, ich bin für die Energiewende, aber ich sehe auch folgende ökonomische Probleme, jetzt greife ich mal einen Punkt raus, den mache ich jetzt mal stark, lass uns darüber mal reden, dann gehen wir zum nächsten und arbeiten das so langsam ab. Dann haben Sie eine ganz andere Handhabe. Ja, dann muss man sich nicht pro oder contra Energiewende insgesamt positionieren, sondern kann das differenziert anschauen. Okay, da stimme ich dir zu, da habe ich ein Problem oder so. Ja. Und damit schwächt man in gewisser Weise ein bisschen die eigene Position, weil wir haben alle Schwachstellen. Ja, also auch die durchdachteste und klügste Position hat irgendwelche Punkte, wo man weiß, oh Moment mal, da bin ich nicht so sicher. Ja, also das wäre so der erste Punkt für mich, nicht so Weltanschauungspakete präsentieren, sondern einzelne gute, fokussierte Argumente.
Das ist ja quasi schon ein Hinweis für Lehrende oder Studierende, die das auch mal wagen wollen oder vielleicht eingeladen werden zu einem Streitgespräch. Und das war jetzt Punkt 1. Was wäre Punkt 2?
Punkt 2 ist, machen Sie in der Art, wie Sie sprechen, klar, dass Sie den anderen respektieren. Also wir bitten am Anfang zum Beispiel wirklich um respektvolle Sprache. Also es gibt bestimmte Begriffe, die wollen wir einfach nicht hören. Wir sind jetzt keine Sprachpolizei oder sowas. Also man kann zum Beispiel ja den Gegner dann immer framen als irgendwas. Aha, du bist wohl so ein Gender-Typ, ja? Oder ach, sieh mal an, du kommst wohl aus der Öko-Ecke oder ich weiß nicht was, ja. Dass man solche Dinge gleich mal so ein bisschen niederhält und sagt, ne, wir gehen hier nett miteinander um, wir versuchen das auch sprachlich gut umzusetzen. Das ist so ein Punkt, der, glaube ich, auch, sag mal, oft nicht richtig beachtet wird, weil wenn Menschen auch jetzt emotional werden und dann so aufbrausen und so, dann kommen diese ganzen Sachen raus, die sie eigentlich lieber nicht gesagt hätten, die aber dann doch rausprasseln. Und als dritten Punkt, was mir aufgefallen ist, Aktualisierung ist gut, Beispiele sind gut. Also man kann wahnsinnig gut über abstrakte Konzepte irgendwie sich den Kopf einschlagen, aber wenn man dann konkrete Beispiele nennt, hat es da funktioniert, was ist das für und wieder in der Situation, ja, dann wird das Ganze viel, viel handhabbarer. Ja. Also wenn Sie abstrakt über Veganismus zum Beispiel reden, ja, dann ist es die eine Sache. Die andere Sache ist dann zu sagen, was sind da konkrete Fragen, Probleme, wichtige Dinge, was gibt es für Beispiele, wo das geglückt ist, wo es vielleicht auch Probleme gibt, wo man nochmal ärztlich oder medizinisch nochmal genau drauf schauen muss, dann wird es interessant und dann wird es spannend. Ja? Also das heißt, wagen Sie es, in Einzelheiten zu gehen, gute Argumente, seien Sie respektvoll im Umgang mit anderen, dann kann es eigentlich nicht schief gehen.
Das, was Sie jetzt beschrieben haben, das wendet sich ja auch an die zuhörende Allgemeinheit. Und dieses Manko, dass eben Streitgespräche aktuell eher schwierig werden, das sehe ich auch. Insofern hätte das bei der Wissenschaftskommunikation auch den Effekt, dass es auch eben dort, wenn andere das Format übernehmen mögen, dass sie dann ja da auch was leisten. Jetzt sind Sie quasi schon auch auf den Bereich der Moderation gekommen. Sie haben ja prominente Personen in der Diskussion vor Mikrofon. Also da ist zum Beispiel die Politikwissenschaftlerin Maya Göpel da gewesen, der Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft Matthias Quent, Friedensforscher Markus Weingart. Mhm. Wie wählen Sie eigentlich die DiskutantInnen aus? Haben Sie da gewissermaßen so eine Matrix und wie briefen Sie sie?
Ja, also ich sag mal, wir haben hier im Institut eine Runde von wirklich netten, klugen Leuten. Wir sitzen hier zusammen und wir überlegen, wer fasziniert uns? Ja? Wer fällt uns auf? Wo haben wir was gelesen oder gehört oder gesehen? Wir denken, das hat mich jetzt mal richtig gepackt. Ja, das müssen nicht unbedingt Prominente sein. Also wir beide wissen, wir sind ja hier im Business, prominente Namen helfen natürlich. Ja, dann interessieren die Leute sich dafür, die haben eine gewisse Aufmerksamkeit etc. Aber das darf nicht das einzige Kriterium sein, sondern es kann jemand sein, von dem noch kaum jemand was gehört hat, der oder die aber irgendwas wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht hat. Ja, man liest irgendwas in der Zeitung oder in einem Blog oder sonst wo und denkt, wow, das ist eine Zusammenfassung. Da hat jemand einen ganz neuen Gesichtspunkt vielleicht auch geliefert. Ja, so jemanden würde ich dann einladen. Ja, also es ist schön, prominente, irgendwie profilierte, fachkundige Leute, die auch im öffentlichen Gespräch oft sind, prima, die sollte man auch regelmäßig mal dabei haben. Aber ich finde es auch wichtig, Leute, die neben dem Gleis denken, ja, die irgendwie einen neuen Bereich tatsächlich begründet haben, die was ganz Ungewöhnliches mal ausdrücken können. Das interessiert mich und das ist in der Runde auch hier im Institut so, dass man immer versucht, da eine gute Mischung herzustellen.
Dann ist es natürlich total wichtig, auch im Titel und im Teaser zu erzählen, was dann der Gewinn der Folge ist. Also das ist dann eben nicht der prominente Name, sondern eben das Thema.
Ja.
Und wenn Sie dann die Diskutantinnen ins B briefen, ja, was sagen Sie da?
Naja, zum einen sage ich Ihnen erstmal, dass Sie sich von Ihrer schwachen Seite auch zeigen können. Also Wissenschaftskommunikation, das hat ja oft ein bisschen so einen Aspekt von, ich muss da eine fertige Botschaft haben, die vermittle ich, die schiebe ich dann quasi rüber. Ich habe so ein Informationspaket oder sowas, ja, das gebe ich dann weiter. Ich sage aber immer, seien Sie fähig, die Schwächen zur Stärke zu machen. Also es wird oft als eine Schwäche der Wissenschaft empfunden, das hatten wir in der Corona-Zeit zum Beispiel deutlich erlebt, dass sie ergebnisoffen ist, dass sie immer nur Zwischenergebnisse hat, dass sie nicht so eindeutig sagen, ist es jetzt so oder so und wie ist die Prognose. Es gibt Unsicherheiten, das ist der Charakter der Wissenschaft, dass es dauernd in Bewegung ist, dass wir dauernd dazulernen. Was gestern richtig war, kann heute schon falsch sein, ja, oder zumindest verändert sein. Ja. Und dann sage ich zu den Leuten, wenn ich sie briefe, und seien Sie stolz drauf, ja, dass Sie dauernd über die Sachen nachdenken, dass die im Fluss sind, ja, und dass es immer wieder neue Ergebnisse gibt. Das ist nichts Schlimmes. Ja. Das kann gut sein, dass Sie heute zu einem Ergebnis kommen, was vor 2 Wochen noch so nicht gestimmt hat oder anders gesehen wurde. Ja. Und machen Sie das, bringen Sie es raus, so ungefähr. Ich glaube, das Spannende der Wissenschaft ist doch nicht, dass wir da eine Reihe von Sachen haben, die wir auswendig lernen können. Das Spannende der Wissenschaft ist doch, dass da ein Prozess stattfindet, wie wir die Welt erkunden, wie wir Neues entdecken, wie wir immer wieder uns selbst verblüffen können. Ne? Das ist doch faszinierend. Ja? Und wenn Sie das in den Wissenschaftspodcast rüberbringen, diesen Entdeckungsprozess, ja, dann wird es doch echt spannend. Ja? Ein Vortrag, wo ich mir dann was mitschreibe und am Ende irgendwie auswendig lerne, ja, schön. Aber der Prozess, das ist das Entscheidende.
Den transparent zu machen, ist ja auch tatsächlich eine Aufgabe von Wissenschaftskommunikation. Und ich denke in dem Moment natürlich, ne, das sind die Podcasts, die sich an die Allgemeinheit richten. Da ist es dann wichtig, das eben genau mitzuerzählen, das, quasi mit dem Beipackzettel. Übrigens, das ist Wissenschaft und wundern Sie sich nicht, wenn wir in 3 Monaten ein bisschen woanders stehen. Das, denke ich, ist an der Stelle wichtig, weil das Verständnis kann man nicht voraussetzen. Und an Universitäten und Hochschulen ist es aber gleichermaßen auch interessant, auch wenn man weiß, dass das natürlich ein Prozess im Fluss ist, weil eben die Studierenden ja da auch noch mal ein bisschen näher rankommen, eben an das, was ein Lehrender, ein Forschender, eine Forschende tut. Hm. Und insofern ist es da durchaus auch relevant, sich das eben zu gönnen und zu erlauben, da eben auch, Sie sagen, die verletzliche Seite, aber eben das noch nicht Fertige oder etwas, was eben im Prozess ist, zu zeigen.
Ja, ganz genau. Und das macht auch Mut, finde ich. Das macht auch den Studierenden Mut. Du hast hier einen Blick ins Labor oder wie man das nennen will, in den Maschinenraum oder ins Künstleratelier oder sowas, ja. Und du kannst sehen, was sind die Materialien, mit denen da gearbeitet wird und wie sind die Prozesse, in denen es dauernd verändert wird, ja. Und ich finde, das macht auch Mut. Also ich finde es auch für Studierende extrem wichtig. Ich muss sagen, in meiner Studienzeit gab es das noch nicht, Podcasts oder sowas. Da gab es vielleicht, was weiß ich, mal eine Radiosendung, wo dann irgendein Professor was erzählt hat oder sowas, ja. Aber Podcast in dem Sinne gab es noch nicht. Und ich finde, es ist so eine große Bereicherung, ja, dass man in alle Themenbereiche mal reinschauen kann, verschiedene Stile kennenlernen kann. Ja. Wie stellt er das dar? Aha, der stellt das in den Mittelpunkt, könnte man auch ganz anders machen. Ja. Also ich finde, es ist eine großartige Möglichkeit und es kann auch gerade junge Menschen motivieren, sich mit wissenschaftlichen Fragen nochmal intensiver zu beschäftigen. Ja.
In einem Streitgespräch wieder müssten natürlich dann beide Seiten so offen sein und das zeigen. Und das ist dann schon auch eine Aufgabe der Moderation, oder?
Das ist natürlich eine Aufgabe, genau. Also wir haben am Ende immer die Abschlussfrage, was haben Sie denn jetzt vom anderen gelernt in diesem Gespräch? Ja? Und da merkt man ganz deutlich, oh, wenn die da nicht so reagieren, dass sie sagen, also bei den Themen echt, da habe ich was dazugelernt, das finde ich spannend, dann wird es am Ende dann auch kritisiert. Also wir hatten schon den Fall, dass der eine gesagt hat, ja, ich habe Folgendes gelernt, das hat mich jetzt überrascht. Und der Gesprächspartner gesagt, nö, ich habe gar nichts gelernt. Das wusste ich alles vorher schon, ja. Uiuiui, da war die Reaktion schon entsprechend. Das heißt, dann hieß danach, oh Gott, wie arrogant und meine Güte und was soll das denn, ja. Also die Moderation hat die Aufgabe, immer dieses, was hast du gelernt, während des Gesprächs immer wieder einzuflechten und denen auch wirklich dann eine Möglichkeit zu geben, dass sie das zeigen. Ja, also was habe ich jetzt dazu gelernt? Was ist da ungewöhnlich dran? Ne?
Und das ist eben auch ein Erzeugen von Offenheit, was eben nicht selbstverständlich ist, weil natürlich ist man auch in seiner fachlichen Welt verhaftet und hat da auch viel zu sagen. Und dann wirklich im Moment zu sein, da braucht man schon jemanden, der das so ein bisschen ermöglicht.
Ja, ja. Was auch hilft, ist, wenn man die Problemstellung immer noch mal klar zieht. Also es gibt natürlich eine Art von Unverbindlichkeit, dass man also über alles so ein bisschen redet und dann packt man noch hier was her und dann kommt man nach da, so verschiedene Perspektiven. Ist gut, wenn man im Gespräch immer noch mal sagt, welches Problem wollten wir denn eigentlich mal lösen? Ja, also zum Beispiel bei so einer Frage wie Verkehrspolitik. Also wie wollten wir es denn schaffen, dass die Emissionen geringer werden, dass aber alle Menschen auch die Wege zurücklegen können, die sie zurücklegen müssen? Wie schaffen wir es, dass Menschen, die auf Dörfern, also im ländlichen Raum leben, auch wirklich zu bestimmten Infrastrukturknotenpunkten kommen können, mit geringen Kosten, aber auch geringen Kosten für die Umwelt? Also immer wieder mal klar zu sehen, das sind unsere Fragen. Ja, weil wenn Sie so reden, das haben Sie ja selbst auch natürlich bestimmt schon erlebt, dann meandert es manchmal so ein bisschen und man kommt dann in die Themen, die einem liegen und die man gerne hat und dann irgendwie ist man dann weg von der Fokussierung, die wir eigentlich mal im Gespräch hatten. Und das ist auch eine Aufgabe der Moderatorin oder des Moderators, da nochmal zu sagen, jetzt lasst uns doch nochmal kurz auf die Frage gucken, von der wir eigentlich ausgegangen sind.
Ja, und deswegen ist es ja eben auch ein Format, was nur zu dritt funktioniert. Also wo ist da eine dritte Instanz gibt, eine Instanz, die die anderen beiden halt begleitet, fordert, voranbringt oder auch wieder zurückholt. Und was raten Sie Hochschullehrenden, die es mal probieren wollen, in dieser Rolle einen Podcast zu starten?
Ich glaube, es ist gut, erstmal Trockenübungen zu machen und so privat einfach Gespräche zu organisieren. Also früher gab es ja die sogenannten Salons, ja, das war so im 19. Jahrhundert oder sowas nicht, da hatte man den Salon und da gab es dann Gäste, die kamen aus verschiedenen Bereichen und eine Gastgeberin zum Beispiel, gab es berühmte auch Berliner Salons, wo eine Gastgeberin das dann eben organisiert hat und dann hat man gesprochen. Und ich würde Menschen raten, bevor sie jetzt in die Öffentlichkeit gehen und einen offiziellen, in Anführungszeichen, Podcast machen, machen Sie erstmal so stellen Sie so Gesprächssituationen her und merken Sie, wo Sie sich wohlfühlen und unwohl und wie man das gut aufsetzen kann, ja. Einfach learning by doing. Fangen Sie mal damit an, ohne Mikrofon so quasi, und dann langsam gehen Sie in die Richtung, sagen wir mal, dass man es auch aufzeichnet und dann vielleicht sendet. Das wäre so der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, überlegen Sie sich gut, welche Themen Sie wirklich interessieren und welche Fragen Sie wirklich lösen wollen, ja. Nicht jedes Thema eignet sich und nicht jedes Thema eignet sich für Sie. Ja, es gibt auch Dinge, die sind hochbrisant und interessant, aber ich kann da keinen Bezug dazu herstellen. Ja? Und dann wird's auch nichts. Ja? Das muss ich auch selbst ein bisschen interessieren. Also ich würde mal sagen, Moderatoren und Moderatorinnen sollten zum einen ein bisschen sprachgewandt sein, die sollten einfach gerne quatschen. Das ist bei mir definitiv der Fall, merken Sie ja. Und die sollten aber außerdem klar sagen, das interessiert mich, da bin ich gespannt, da will ich was von wissen und die Sachen, die bearbeite ich nicht, das kann ja dann eine Kollegin machen oder jemand anders. Ich muss nicht alles, muss nicht über alles reden. Ja.
Aufgelegt wurde richtig Beef ja von Studierenden, da kommt wahrscheinlich auch der Titel her. Und die erste Staffel ist in der Kampagne Zeichen gegen Spaltung des Projekts Weltethos entstanden. Also das Konzept stand, der Titel stand und hatte ein gewisses Versprechen. Hat es eigentlich auch ein bisschen Mut gebraucht, das zu übernehmen?
Mut braucht man immer. Wenn man keinen Mut hat, kann man morgens gar nicht aufstehen. Also speziell in Zeiten wie diesen. Ja, das hat schon Mut gebraucht. Zunächst mal war ich froh, dass das dieses Konzept so ein bisschen organisch gewachsen ist und von allein so urwüchsig entstanden ist. Ja, also das war jetzt keine Planung von oben herab aus dem Kopf oder sowas, sondern da gab es einen realen Bedarf, es gab ein Interesse, dann hat man es entwickelt und dann hat sich's weiterentwickelt. Ja, und ab einem gewissen Punkt habe ich quasi übernommen, das haben Sie ganz richtig beschrieben. Ich kann mir auch einen Punkt vorstellen, ab dem ich es dann wieder abgebe an andere, wenn sich's wieder in eine andere Richtung weiterentwickelt hat. Ja, so ein Format lebt. Da muss man irgendwie spüren, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und ich bin sehr froh und ein bisschen stolz auch, dass ich das durch eine gewisse Zeit jetzt begleiten kann. Macht es auch gerne noch weiter. Aber der Punkt ist tatsächlich, nehmen Sie das Format ernst und sehen Sie das Potenzial, das in dem Format liegt. Ja, also jede Idee, die da in die Welt kommt, dieses Format, das entwickelt wird, hat Vor- und Nachteile und hat ein Entwicklungspotenzial. Ja, und das muss man sehen, das muss man ernst nehmen. Es kann auch gut sein, dass das irgendwann erschöpft ist und dass man sagt, na, das ist jetzt eine Zeit, in die passen Streitgespräche gar nicht mehr so richtig. Wir brauchen irgendwie was anderes. Ja, das muss irgendwie anders ablaufen. Kann ich mir gut vorstellen. Aber für den Augenblick funktioniert's, weil ich dieses Format nicht als feste Form einfach übernommen habe, wie ein Ring, den man sich anzieht oder so, sondern weil ich es als eine Chance sehe, um bestimmte Gespräche zu führen und eine Weiterentwicklung darin sehe.
Ich glaube nicht, dass respektvoll streiten so bald uninteressant wird.
Gut zu hören.
Wenn Sie jetzt tatsächlich von der Entwicklung sprechen, beschreiben Sie doch kurz die Entwicklung der letzten 1-2 Jahre und wo könnte es hingehen?
Also, sagen wir mal so, es hat angefangen einfach mit einem bestimmten Austausch, der noch ein bisschen niederschwelliger war und der jetzt nicht stark diese Fachdiskussion einbezogen hat. Und es hat tatsächlich so ein bisschen den Charakter angenommen, wir versuchen, sagen wir mal, die Spitze der Argumentation und die klügsten Argumente aus verschiedenen Bereichen zu sammeln. Ja, also da haben wir an uns selbst auch den Anspruch, wir wollen bestimmte Debatten der Gegenwart auf einem hohen Niveau abbilden. Ja, das war früher ein bisschen anders. Ja. Das ist so ein Punkt, den ich wichtig finde. Der zweite Punkt ist, wir haben stärker jetzt, sagen wir mal, Oberthemen uns vorgenommen. Also jetzt haben wir zum Beispiel gerade das Thema Gerechtigkeit. Ja, da gab es Steuergerechtigkeit, es gibt die Frage bei Klimagerechtigkeit, die diskutiert wurde, eben mit Maya Göpel, Sie hatten es schon erwähnt. Also wir versuchen so ein bisschen Oberthemen zu finden, damit es nicht beliebig wird. Ja, also so Cluster zu machen eigentlich. Bin gespannt, was nächstes Jahr dann oder in der nächsten Season oder so drankommt. Das hilft uns auch ein bisschen, uns zu sortieren. Denn wir haben ja permanent alle mit diesem, wie soll ich sagen, Alltagslärm zu tun. Es gibt einen enormen Lärm durch die Medien, durch Social Media, durch alles, so ein Grundrauschen, das die ganze Zeit da ist. Und dauernd wird irgendwas nach oben gespült. Ja. Und jetzt eben zu sagen, was sind eigentlich die Pfade, die man da durchschlagen kann? Was sind die Grundthemen, die immer mal wiederkehren und die wir behandeln sollten? Das ist auch eine große Kunst. Und ich glaube, da sind wir besser geworden im Lauf der Zeit. Also bei der Entwicklung dieses Programms oder dieses Formats bewahrt. Ja. Wenn Sie sagen, ich will jetzt über die nächsten 5 Jahre folgende Themen abarbeiten oder so, das kann eigentlich nur schief gehen, weil die Welt sich eben dauernd umwälzt und neue Dinge hervorbringt.
Staffelthemen und Relevanz sind auf jeden Fall ein guter Hinweis. Sie haben ja nun einige Erfahrungen gesammelt. Was waren Ihre Learnings zum Podcast Streitgespräch?
Also ich fange mal ein bisschen paradox an, das wird einige auch erstaunen. Bereite dich nicht zu gut vor. Das ist ganz wichtig. Also ein bisschen Vorwissen ist natürlich nötig. Klar sollte man sich ins Thema so etwas einarbeiten, einlesen, aber nicht zu viel. Da gibt es eine magische Grenze, die man überschreitet und dann ist man nicht mehr Moderator, sondern Teil der Diskussion und hat einen eigenen Standpunkt und den will man, ob man das jetzt so bewusst oder unbewusst macht, den will man dann auch irgendwie durchdrücken. Ja? Also Vorsicht.
Also das ist Ihnen schon passiert.
Das ist mir auch schon passiert, dass ich mich für ein Thema irgendwie zu sehr begeistert habe. Es gibt eben, wie gesagt, ich mache ja Finanzmarkt, Börse und so weiter, dass ich dann plötzlich denke, Moment, aber das ist doch falsch, da muss man doch jetzt in die Richtung gehen. Ja? Nee, Vorsicht mit der Vorbereitung. Und das Zweite ist, nicht beleidigt sein oder nicht verletzt sein, wenn die Diskussion auch mal eine ganz andere Dynamik bekommt. Wenn Menschen auf Menschen treffen, ist es immer unkalkulierbar. Da kann alles Mögliche passieren. Und deswegen offen sein, flexibel sein und dann, wie gesagt, was ich vorhin schon erwähnt habe, auch immer mal wieder nochmal an die eigentliche Frage erinnern und sich nicht ganz dem überlassen, wohin es treibt. Weil dann haben die Menschen das Gefühl, ja, das ist jetzt beliebig. Da irgendwie ist er jetzt da weggeschwommen und so weiter. Und was ist jetzt eigentlich der Zusammenhang? Ja. Also die zwei Dinge würden mir einfallen. Ich selbst habe erlebt, wie das alles, was schief gehen konnte, ist auch schon schief gegangen bei Podcasts. Ja. Das ist einfach so. Aber letzten Endes kann man immer wieder den Mut haben und die Hoffnung, dass es doch funktioniert. Und erstaunlicherweise wird es eigentlich von Mal zu Mal besser.
Was war einer der schönsten Momente, die auch typisch fürs Streitgespräch sind?
Ja, für mich gibt es immer wieder schöne Momente und zwar dann, wenn ich merke, da sind Leute überrascht. Und zwar von sich selbst überrascht, aber von anderen Positionen. Also das ist für mich so ein Glücksmoment. Ja? Wenn ich dieses Erstaunen sehe, weil jemand ein Argument präsentiert bekommt, an das er oder sie noch nie gedacht hat. Ja? das ist etwas, was mich auch in der Wissenschaft immer wieder glücklich macht, dass wir uns selber überraschen können und was echt Neues kennenlernen können. Ne? Und das sind für mich auch die schönsten Augenblicke in Podcasts. Wenn ich merke, da stockt jemand, es geht nicht so flüssig weiter, ja, weil er oder sie jetzt mal richtig überrascht ist. Ja? Das gefällt mir.
Das war Science Goes Podcast. Links zur Folge siehst du in den Shownotes. Und meine Workshops zu Lehr- und Wissenschaftspodcasts findest du unter christiane-zwick.de. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Bis zur nächsten Folge.